Schönen guten Morgen. Ich freue mich wie immer bei euch zu sein. Mal meine elektronische Maschine da anschließen. Ja, Schwester. Ein bekannter Prediger wurde mal gefragt, wie würdest du Jesus in wenigen Worten charakterisieren oder beschreiben? Er hat dann kurz überlegt und dann sagte er, Jesus ist anders. Jesus ist anders. Naja gut, ich könnte jetzt sagen, das kennen wir ja. Ne? Bei uns ständig ist alles anders. Also wenn du da große Familie hast, wie heißt der Satz? Jeder macht, was er will, keiner, was er soll. Das ist damit nicht gemeint. Also, dass die Leute einfach grundsätzlich das anders machen, als sie es machen sollen. Sondern was der Mann meinte, war, Jesus macht den Unterschied. Jesus macht den Unterschied. Und wenn ich jetzt den nächsten Schluss ziehe, wir sind ja Nachfolger Jesu, dann sollen wir genauso anders sein. Und dann sollen wir genauso den Unterschied machen. Und das ist meine Predigt heute, mein Thema. Und ich sage jetzt mal ganz fast provozierend, du machst den Unterschied. Ihr guckt mich alle sehr ungläubig an. Ich hoffe, dass der Glaube durch die Predigt kommt. Dass du am Schluss schon sagen kannst, ja, ich mache den Unterschied. Um uns in dieses Thema hineinzuführen, lese ich mal eine Bibelstelle, die uns, glaube ich, ein bisschen herausfordert. Jakobus, Kapitel 4. Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, den er in uns wohnen ließ, drängt nach Neid, doch Gott gibt größere Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ich würde mal sagen, die Messlatte hängt da schon ganz schön hoch, oder? Da stehen ein paar Sachen drin, also da hast du zu kämpfen. Wie ich das dann vorbereitet habe und gelesen habe, dachte ich mir, ui, ui. Wichtig ist zu wissen, wer hat das geschrieben? Jakobus, wer war Jakobus? Das war der Halbbruder von Jesus. Wieso Halbbruder? Die hatten beide die gleiche Mama, Maria. Jesus ist Gottes Sohn. Jakobus ist der Sohn von Josef. Und der Jakobus kam erst nach der Auferstehung von Jesus zum Glauben. Er hat also während der Zeit, wo Jesus gewirkt hat, ihn nicht für das gehalten, was er tatsächlich ist. Erst als Jesus ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist, kam er zum lebendigen Glauben. Und es war sein ganzes Leben lang ein Problem für ihn. Er hat sich richtig dafür geschämt. Ich, wo ihm so nah gewesen bin, ich habe ihm nicht geglaubt. Ihr wisst, dass die nach Pfingsten diese junge Gemeinde in Jerusalem entstand, diese Urgemeinde mit fantastischen Dingen, was sich da getan hat, mit Eigenschaften, mit Wirkungen und so weiter und so fort. Und dieser Jakobus kam dann in diese junge Gemeinde hinein. Er war bekannt dafür, ein fantastischer Beter zu sein und ein ganz großartiger Seelsorger, also richtig in Menschen investiert. Und diese Gemeinde, es kam so, wie es eigentlich immer ist, nach dem Aufbruch kommt der Feind. 42 nach Christus wurde der andere Jakobus, der Bruder von Johannes, öffentlich hingerichtet. Und es gab Verfolgung. Die junge Gemeinde wurde unglaublich stark bedrängt. Und ganz viele von denen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, aus Jerusalem, die flohen. Die gingen in die Zerstreuung. Die haben sich überall in Asien haben die sich zerstreut. Also waren Juden Christen, die in die Zerstreuung gingen. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, 3 Jahre später, 45 nach Christus, schreibt jetzt der Jakobus an diese 12 Stämme in der Vertreibung. Oder wir würden sagen Diaspora. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du die Vorgeschichte kennst, wenn du weißt, also die haben für ihren Glauben wirklich alles gegeben. Die sind verfolgt worden. Die mussten fliehen. Stell dir vor, du müsstest alles, was du hast, müsstest du einfach verlassen. Müsstest abhauen, müsstest in die Fremde gehen. Weißt du, was da auf dich zukommt? Wer nimmt dich an? Wie geht es? So viele Dinge, die nicht geklärt sind. Und schaffst es da vielleicht in der Fremde unter Leuten, die alles nur nicht Jesus kennen, wieder neu anzufangen? Und dann kommt ein Brief von deinem ehemaligen Gemeindeleiter. Die Erwartungshaltung ist hoch, oder? Naja, also der wird jetzt sagen, ihr seid ganz gute. Ich weiß, was ihr mitgemacht habt. Ich weiß, wie schwer ihr das habt. Also irgendwie, ihr haltet schon durch. Irgendwie klappt es schon. Weit gefehlt, Geschwister. Weit gefehlt. Dieser Jakobus schreibt dieser jungen oder diesen jungen Gemeinden, die vielleicht an manchen Orten nur noch 3, 4 Leute waren, diesen Brief. Hammer, oder? Hammer. Und das ist wichtig zu wissen, weil da drin ganz viel steckt, was zu dem Thema dazu gehört. Warum machen wir den Unterschied? Und ich will mal versuchen, anhand von ein paar Punkten, euch die daher nahe zu bringen. Diese junge Gemeinde, diese Christen, für sie war eine Sache klar. Es gibt den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das haben die geglaubt. So, mein lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du das glaubst, es gibt einen allmächtigen Gott, der den Himmel und die Erde erschaffen hat, machst du schon den ersten Unterschied. Weil es ganz viele Menschen nämlich nicht glauben. Wenn du dann noch erzählst, dass Gott zum Beispiel das Meer geteilt hat, ja, das muss man anders erklären, das war ja so starke Winde und die haben ja dann das Wasser da aber weggetrieben. Kennt ihr das? Selbst wenn es so gewesen wäre, entschuldigt, wenn ich das sage, aber wir hatten den Wind gemacht, oder? Kam der auch einfach so. Also wenn du sowas schon glaubst, es gibt da Stelle, als das Volk Israel gekämpft hat, da heißt es, Sonne stehe still zu Ajalon und Mond im Tale Gideon. Das heißt, die Sonne ist einen Tag stehen geblieben. Ich habe mal gelesen, dass man das von der NASA sogar nachvollziehen konnte. Es fehlt der Weltgeschichte ein Tag. Martin, du schaffst es locker, eine Stunde einfach anzuhalten, oder? Du hast jetzt in deiner Arbeit hast du schwierig, guckst auf die Uhr, sagst zur Uhr, es bleibst auf 13 Uhr. Hallo, wissen wir alle. Können wir nicht. Gott kann das. Wenn du sowas glaubst, machst du den Unterschied. Die Mondlandung 1969, wisst ihr, was das größte Problem von den Leuten gewesen ist? Nach der Evolutionstheorie würde ja der Mond, ich weiß nicht, wie viele Milliarden von Jahren existieren, dann wäre der Mondstaub vielleicht ein Meter dick gewesen. Und die hatten Panik, wenn diese Mondlandefähre da landet, dann versinkt die im Mondstaub. Und da waren sie platt, als die da rausgegangen sind mit ihren Moonboots und sind bloß 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter eingesunken. Und da stand damals sogar in den Zeitungen drin, wir müssen die Evolutionstheorie jetzt überdenken. Ist nicht passiert. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das ist das Gefühl, wo du oft hast, was die Wissenschaft betrifft. Es darf einfach nicht sein. Vielleicht gehörst du auch zu den Phantasten, die glauben, dass der Mauerfall und die Wiedervereinigung von Gott initiiert wurde. Dass da in Leipzig ein paar das Beten angefangen haben und Gott hat gesagt, jawohl. Da machst du den Unterschied, mein lieber Bruder. Vielleicht bist du einer, der glaubt, dass Gott Wunder tut und heilt, vielleicht sogar heute. Ja, Wunder gibt es schon manchmal. Steht dann sogar in den Nachrichten drin, es grenzt an ein Wunder. Ja, war es jetzt ein Wunder oder was kann es? Weißt du, das Grenzen wird mir nicht reichen. Wenn einer vom Krebs geheilt wurde, dann grenzt es nicht an die Krebsheilung. Entweder es war Krebsheilung, es war keine, oder? Wisst ihr, was ich meine? Mel Gibson, den Schauspieler kennen wir alle. Wisst ihr, dass der damals diesen Film Die Passion aus der eigenen Kasse bezahlt hat? Hat überall abgeklappert. Alle Produzenten haben gesagt, nee, so ein Quatsch, machen wir nicht. Aus der eigenen Kasse hat er alles Geld aufgetrieben, alles, was er gehabt hat, und hat diesen Film gedreht. Ich habe mal gelesen, er hat 610 Millionen Dollar damals eingefahren. Das ist nur eine zweite Notiz. Aber allein diese Tatsache, dass Gott offensichtlich die Menschen, die alles für ihn geben, belohnt, ist doch Wahnsinn, oder? Gott lass dich nicht hängen. Wenn du das glaubst, machst du den Unterschied. So, jetzt geht's weiter. Gott hat einen Sohn. Und sein Name ist Jesus Christus. Wenn du das glaubst, machst du den ganz großen Unterschied, weil Milliarden von Menschen in dieser Welt das nicht glauben. Wenn du nach Jerusalem gehst, schaust auf den Tempelberg in dieser großen Moschee, da steht drauf, Gott hat keinen Sohn. Geschwister, ich bin froh, dass wir einen Dialog haben in unserem Land mit Muslimen und dem Islam. Aber diese Toleranz, habe ich das Gefühl, geht immer nur von einer Seite aus. In dem Moment, wo du mit den Menschen darüber diskutieren würdest, dass Gott einen Sohn hat, ist es vorbei. Ich weiß von Missionaren, die in der muslimischen Welt tätig sind, wenn die jemanden, der zum Glauben an Jesus kommt, taufen, dann sagen sie dreimal, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil sie genau wissen, dass das in dieser Welt eigentlich ein No-Go ist. Du machst den Unterschied, wenn du glaubst, Christus ist der Sohn Gottes. Es gibt aber auch Situationen, wo Menschen das ganz bewusst nicht gesagt haben oder glauben. Ich glaube, viele von euch kennen Michael Jackson noch, diesen Musiker. Als der so berühmt wurde, hat er mal gesagt, jetzt bin ich berühmter als Jesus Christus. Eigentlich soll der Recht behalten, nur in der anderen Art. Er ist berühmt geworden als Kinderschänder, als frag mich nicht alles. Hat alles verloren, alles, dieses Neverland Ranch ist pleite gegangen. Bruce Willis. Dem Mann geht's nicht gut, dement, kriegt überhaupt nichts mehr mit. Der Mann hat einen Film gedreht, Bruce Allmächtig. Könnte es sein, du hast eine Hypothese, könnte es sein, dass Gott sagt, so Freund, jetzt ist Schluss. Jetzt hast du mal einen Punkt hast du mal überschritten. Ich glaube, dass es wichtig ist, wie sich der Mensch zu Jesus stellt. Am Freitag, meine Frau guckt immer Voice of Germany, war junge Sängerin, blind. Hat erzählt, dass sie im Sozialen arbeitet, dass sie Menschen dient, in der Seelsorge hilft als blinde Sängerin. Dass sie kämpft, dass sie Sport treibt, dass sie sich nicht abfindet mit dem, was sie hat. Und dann singt diese Frau. Hammer. Hammer. Also ich für mich, ich weiß nicht, was da alles noch kommt, ich glaube, die wird diesen Wettbewerb gewinnen. Und weißt du, was das Großartige war? Als sie das letzte Wort gesungen hat und der Applaus verklungen ist, hebt sie die Hände und sagt, danke, Herr. Danke, Herr. Wow, Geschwister. So ein Mensch macht den Unterschied. So ein Mensch macht den Unterschied. Ja, und dann werden wir auch mal sehen, ob zum Beispiel ein Donald Trump den Unterschied macht. Hat die eigene Bibel drucken lassen. Ich kann ihn nicht einordnen, Geschwister. Ich weiß nur eins. Der ist auf Krawall gebürstet. Und er erzeugt Trouble, wo man nie mehr gedacht hat, dass da Trouble entstehen könnte. Also er bringt diese Welt dermaßen durcheinander. Gott wird es beurteilen, da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Wir diskutieren über Dinge, über die wir seit Jahren nicht mehr diskutiert haben oder uns getraut haben. Egal wie, Geschwister, es wird entscheidend sein, wie ein Mensch sich zu Jesus Christus stellt. Ob der Putin heißt oder Kim Jong-un oder Frau Pinkert. Egal. Und es wird entscheidend sein, wie du dich dazu stellst. Ob du Christus als deinen Herrn erkennst. Ob du sagst, Jesus ist mein Herr. Es ist entscheidend, ob Jesus für dich der einzige Erlöser ist. Schau dir die Weltreligionen an. Was die alles anbieten. Da gibt es Religionen, da kommst du beim nächsten Mal wieder auf die Welt. Wenn es gut gelaufen ist, vielleicht als Mensch. Wenn es nicht gut gelaufen ist, als Ochse. Du musst aufpassen, dass du keinen Rinderwahn kriegst. Tut mir leid, das mag jetzt sein, dass ihr das jetzt als unpässlich seht, aber ich finde es lächerlich, weil ich möchte nicht als Ochse auf die Welt kommen. In meiner Bibel steht drin, dass Gott den Menschen geschaffen hat, nicht nach seiner Art. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Nach seinem Ebenbild. Du und ich, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Jesus ist der einzige Erlöser. Vor Jahren hat die Mutter Teresa mal ein Interview gegeben. Das hat mich ehrlich gesagt sehr irritiert. Man hat sie gefragt, warum sie denn das macht, was sie macht. Und da sagt sie, ich helfe den Moslems, ein besserer Moslem zu werden, und den Sikhs, ein besserer Sikh, und den Christen, ein besserer Christ. Leider ist sie gestorben. Man konnte sie nicht mehr fragen, was sie eigentlich damit gemeint hat. Schwierig für mich. Weil es gibt ja nur einen Erlöser. Es nützt ja nichts, wenn du ein besserer Bayern München-Fan bist oder ein besserer Borussia Dortmund-Fan. Das wird dich nicht erlösen. Das Entscheidende ist Christus. Und wenn du errettet bist, dann willst du andere erretten. Das ist das Großartige. Wenn du herausgerissen bist aus diesem ganzen Sumpf, dann sagst du, ich möchte andere erretten. Ich möchte anderen den Weg zu Jesus zeigen. Und wenn du erlöst bist, dann sind die wichtigsten Fragen deines Lebens geklärt. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Einzige Geschichte ist, wir sollten etwas erlöster aussehen. Stimmt's? Hat schon Nietzsche gesagt. Ich würde es ja glauben, aber sie müssten halt ein wenig erlöster aussehen. Also das wäre jetzt zum Beispiel zur Hausaufgabe. Guck ein wenig erlöster aus in Zukunft. Jesus ist gekommen, um zu sammeln und nicht zu zerstreuen. Und wir leben in einer Zeit, wo gerade das Zerstreuen oberste Qualität und Priorität hat. Cancel Culture, kennst du das? So quasi bloß was finden und der andere ist weg vom Fenster, ob das passt oder nicht. Der wird fertig gemacht. Die Berichterstattung, was da in letzter Zeit durchgeht, die eine vom ZDF, Thema Kirk, ne? Rechtsradikal, ultrakonservativ, ich weiß nicht, was sie alles noch über den Mann gesagt haben. Und das in einer Nachrichtensendung. Hallo, wo sind wir gelandet? An Menschen einfach mit so einem Ziegel zu überziehen, botsch, rein in die Schachtel, Schachtel zugemacht. Heckenschützen im Netz, Kritik, Wut, Anklage, Hass. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, mache zu Jüngern. Die Bibel sagt, du bist der Friedensstifter. Und deswegen machst du den Unterschied. Und die Geschwister, die fehlen doch an allen Ecken und Enden, oder? Es fehlen doch die Friedensstifter. Die immer sagen, komm, lass mal 5 gerade sein. Und die dann sagen, gerade für diese Reporterin müssen wir doch beten. Die arme Frau geht doch verloren. Die weiß doch gar nicht, was sie tut. Wann haben wir das letzte Mal gehört, liebt eure Feinde? Unser Bundeskanzler hat vor ungefähr einem Monat in einer Regierungserklärung gesagt, Deutschland soll die führende Wehrmacht in Europa bekommen. Da wird es mir schlecht. Haben wir nichts gelernt? Wir hatten das schon mal, ne? Deutschland hatte schon mal die führende Wehrmacht. Überall in der Industrie hörst du, die Rüstungsindustrie ist der Jobmotor überhaupt. Mir wird es schlecht, Geschwister. Ich bin selber Drohnenpilot. Mach Landschaftsaufnahmen, beruflich, Gutachten. Mir wird schlecht, wenn ich höre, dass Deutschland Drohnen ohne Ende produzieren will. Dann weißt du nicht mehr, ist es jetzt das Paket oder ist es eine Bombe? Wo sind wir gelandet, Geschwister? Wir als Gemeinde sind gefordert. Ihr seid Friedensstifter, sagt Jesus. Macht zu Jüngern. Der ganzen Welt merkst du nur, wie alles auseinandergeht, wie überall gespalten wird. Wir sollen vereinen. Wir machen den Unterschied, wenn wir Friedensstifter sind. Und wir machen den Unterschied, wenn wir das Wort Gottes in unserem Herzen haben. Wir haben ein Grundsatzprogramm, Geschwister. Das Wort Gottes hat sich seit Jahrtausenden nicht verändert. Wo gibt es das? Guck dir mal ein Parteiprogramm an, was die alles angepasst haben. Und ich garantiere dir, wenn die AfD die erste Landtagswahl gewinnt oder in der Bundestagswahl über 30% kriegt, plötzlich fallen die Brandmauern. Plötzlich wird es alles kein Problem mehr sein, dass man mit der Partei zusammenarbeitet. Das ist so verlogen. Entschuldigt, wenn ich euch das sage. Wir haben ein Grundsatzprogramm. In meiner Bibel steht zum Beispiel drin, dass es bloß zwei Geschlechter gibt. Wenn du das heute sagst, machst du schon einen Unterschied. Römer 1, das ist ja eine Atombomben-Bibelstelle. Darum hat Gott sie hingegeben, weil sie ihm nicht geglaubt haben, dass Mann mit Mann und Frau mit Frau, ja, kennt ihr alle. Wow, sag das öffentlich, du machst den Unterschied, garantier dir. Was die größte Zuhörerschaft, die du dir nicht gewünscht hast. Aber wir haben Maßstäbe. Wir haben Leitplanken. Wer hat das noch? Sportsendung, wenn du siehst, es gibt fast nur noch eine Art der Werbung in Sportsendungen. Sportwetten. Der DFB weiß, dass mittlerweile Hunderttausende spielsüchtig geworden sind. Und es wird nichts dagegen gemacht. Es wird nicht gehandelt. Die nächste Sportwettenorganisation, weil sie alle wissen, damit kannst du richtig Kohle verdienen. Geschwister, wir brauchen diese Leitplanken. Und wir brauchen das prophetische Wort zur Ermahnung, zur Ermutigung, zum Trost. Ist es gut, dass wir das haben? Das ist doch das, was der Politik überall fehlt heute. Zur Ermahnung, zur Ermutigung, zum Trost. Und die Bibel sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wenn du das bekennst, wenn du morgens aufstehst und liest deine Bibel, dann machst du schon den Unterschied. Mein Bub ist jetzt 15, der Nachzügler. Neulich hört er AC/DC. Highway to Hell. Da habe ich gesagt, David, das drehst du jetzt sofort ab. Warum? David, das hören wir nicht. Weil wir nicht auf dem Highway zur Hölle sind. Wir sind auf dem schmalen Weg in den Himmel. David, ich möchte nicht, dass du das anhörst. Das ist böse, was die da machen. Er hat sich sagen lassen. Bin begeistert. 15-Jährigen, nee. Wow. Das ist es, Geschwister. Wir müssen Stellung nehmen. Wir haben Gottes Wort und Gottes Wort hat eine klare Meinung. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Geistliche Leiter, Brüder und Schwestern. Der Jakobus war so ein geistlicher Leiter. Über 30 Jahre hat er dieser Gemeinde in Jerusalem gedient. Er war hoch angesehen, selbst unter den Juden und den anderen, die nichts mit ihnen zu tun haben wollten. Er war hoch angesehen. Wo haben wir diese Autoritätspersonen heute noch, Geschwister? Wenn irgendein Vorschlag kommt, sagen wir von unserem Bundeskanzler oder Ministerpräsidenten, das dauert keine 10 Minuten, kommt schon wieder Bad. Nein, also wir nicht. Also, wie heißt das schöne Sprichwort? Wasch uns, aber mach uns nicht nass. Weißt du, ob du das schon mal geschafft hast? Irgendwie geht es, glaube ich, nicht. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Wir haben ein gigantisches Autoritätsproblem in unserem ganzen Staatssystem. Der da vorne dran ist, der darf gar nichts mehr sagen, weil irgendeiner fühlt sich auf den Schlips getreten. Es ist gut, Geschwister, dass es Gemeinde noch gibt. Ich weiß, der vorne dran steht, der sagt dann immer alles richtig. Macht auch viele Fehler. Aber die Bibel gibt uns Anweisungen, wie wir damit umgehen. dieses wunderschöne Wort von Paulus, prüft alles und das Gute behaltet. In der Welt hast du das Gefühl, prüft alles und das Schlechte stellt heraus. Das muss ganz vorn dran stehen. Die Bibel sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Ich bin so froh, Geschwister, dass Gott gesetzt hat, dass Gott Menschen beruft, in seine Gemeinde zu dienen. Ob das am Wort ist, im Gebet, bei den Rangern, in der Musik und im Kaffeedienst und egal wo. Dass Gott Menschen in Berufung bringt. Und das muss wieder auch in unseren Herzen drin sein, gerade für die jüngere Generation, zu suchen, Gott, wo willst du mich haben? Dieses schöne Wort, wen soll ich senden? Sagt Gott, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Ohne, dass du weißt, was auf dich zukommt. Meine zwei Enkelkinder von meiner zweiten Tochter Anna macht jetzt einen Missionseinsatz in Mosambik. Ich habe es neulich zu einem Bruder gesagt, wenn es vor einem Jahr irgendetwas gegeben hätte, was ich für unmöglich gehalten hätte, dann das. Dass die Kinder mit 16 und 14 am Missionseinsatz in Mosambik machen. Und das Großartige ist, wenn ich dann zurückdenke, wie das so entstanden ist. Die Tochter, die Anni, wir wussten nicht so richtig oft, wie wir miteinander umgehen. Anni und Opa, naja. Dann waren wir vor 3 Jahren in Kroatien und sie spielt ja Hockey, Feldhockey. Gibt es ganz wenig, aber in Jena kannst du das. Spielt sogar ziemlich hohe Klasse und ist recht gut. Und da habe ich mir Zeit genommen und habe mit ihr gesprochen über die Pläne in ihrem Leben. Was willst du machen? Und was ist der nächste Schritt? Und was kannst du? Und daraus hat sich eine Gesprächsreihe ergeben. Und daraus hat sich eine Bekehrung ergeben. Und daraus hat sich ergeben, dass sie sich letztes Jahr in Bayreuth hier in der Kieswäsche hat taufen lassen. Und daraus hat sich ergeben, dass sie jetzt mit dem Bruder nach Mosambik geht. Ich bin stolz, Geschwister. Ich weiß, wir sollen als Christen nicht stolz sein, aber ich bin einfach stolz. Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht, habe bloß die Klappe aufgemacht. Ja, das kann ich ja scheinbar. Wir müssen mit ihnen reden. Und ich habe gemerkt, da ist was vorbereitet. Das wollen die hören. Die wollen einen Opa, der sagt, komm, jetzt mach mal, komm raus aus die Buschen. Schalte mal dein blödes Handy da aus. Der Opa darf das. Die Eltern dürfen es nicht, aber der Opa darf das. Der Opa und die Oma, die haben Sonderstatus. Leiter, Geschwister, Leitung, überhaupt jemanden anzuleiten. Dass wir wieder danken. Gott, danke, dass wir Brüder und Schwestern haben, die dienen. Danke, dass wir solche haben, die an jungen Menschen arbeiten, die sich einbringen in diese Welt. Danke. Wenn du mich fragst, Gott, wen soll ich senden? Hier bin ich. Ja, was schreibt dieser Jakobus? Woher kommt Streit, woher Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten? In euren Gliedern, ihr seid begierig und erlangt's nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts, ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wenn du am Marktplatz darüber predigst, kann sein, dass sich das Café ziemlich schnell leert. Warum? Das Problem ist, Geschwister, wir wollen uns nichts mehr sagen lassen. Und gerade sowas nicht. Also wenn dir da einer so komisch kommt, sowas zu dir zu sagen, woher kommt Streit und Krieg? Ich habe doch den Ukraine-Krieg nicht erzeugt. Lass mal den 5-Jährigen und die 6-Jährige mit dem grün-gelben und dem roten Bagger spielen. Ne? Mal schönes Beispiel. Daraus könnte leicht ein Ukraine-Krieg entstehen. Weil der grün-gelbe Traktor ja jetzt auch beim anderen beliebt wäre. Das ist alles in uns drin, Geschwister. Wir hätten dieses Potenzial, Streit und was alles zu erzeugen. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes und jemand, der es uns verkündigt und dann mal sagt, ey, was magst denn du da? Bist denn du noch ganz dicht? Das lasse ich mir nicht sagen. Da gehe ich zum Anwalt. Also die Gemeinde verklage ich. Was bilden die sich ein? Und genau da, Geschwister, genau da liegt das Problem. Weil uns ja keiner mehr was sagen darf. Ob das in der Arbeitswelt ist, im Verein ist oder frag mich nicht. Wenn irgendwas passiert, was mir nicht so in die Fassung passt, das lasse ich mir nicht sagen. Und genau da liegt der Hund begraben. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Es entsteht ein Segen draus, wenn du gedemütigt wirst. David sagt, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Auf Deutsch gesagt, ich war komplett falsch unterwegs, bevor ich gedemütigt wurde. Die Demütigung, so hart wie es klingt, Geschwister, ist eine Erziehungsmethode, die fantastisch ist. Ein gedemütigter Mensch, der das Richtige daraus zieht, das Richtige lernt, der lebt im Willen Gottes. Wir brauchen es. Wir brauchen es und dafür ist Gemeinde Schutzraum. Vielleicht ist manchmal der Ton nicht so angebracht. Na ja, gut, der kann sich auch ändern. Demütigt euch vor dem Herrn. Ich garantiere euch, wenn das am Buß- und Bettag in Deutschland nicht nur gepredigt, sondern gelebt würde, hätten wir ein verändertes Deutschland. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wir brauchen diese Bestandsaufnahmen. Jesus, wo stehe ich? Jesus, was sagst du mir? Eigentlich bräuchten wir so Sendschreiben, wie damals bei Johannes in der Offenbarung. Wäre interessant, wenn wir so Sendschreiben kriegen würden. Bayreuther Gemeinde, Kulmbacher Gemeinde, Kronacher Gemeinde, Sonnefelder Gemeinde. Was da drin steht. Erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Das ist die Bibel. Psalm 139. So sollen wir unterwegs sein. Gott, du darfst mich erforschen. Pass du auf mich auf. Guck, was ich da tue. Was Jakobus hier anspricht, ist die Sünde. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Er spricht den leiblichen Ehebruch an und spricht aber auch den geistlichen Ehebruch. Der geistliche Ehebruch ist für ihn Freundschaft mit der Welt. Du mal nur YouTube-Shorts anklicken. Ich finde es erschreckend, Geschwister, das sind eine ganze Menge sehr, sehr leicht bekleidete Frauen. Und weißt du, was der Unterschied von diesen YouTube-Shorts zu den anderen ist? Die YouTube-Shorts mit den leicht bekleideten Frauen, die werden millionenfach geklickt. Das sind andere, die sind vielleicht auch interessant. Aber die kriegen 3,7, 5,8, 10 Millionen Klicks. Der Teufel weiß, was das mit uns macht. Der möchte uns zu Ehebrechern machen. Erst zu leiblichen Ehebrechern und dann zu geistlichen Ehebrechern. Und Gott sagt, nein, schalt ab. Schalt ab. Probier's aus. Schaffst du es noch? Schaffst du es noch, abzuschalten in dem Moment? Oder merkst du schon wieder, etwas in dir passiert? Die Sünde, Geschwister, ist für uns Christen keine Option. Naja, es wird schon nicht so schlimm sein. Nein! Und wenn du das behauptest und auch tust, dann machst du den Unterschied. Die Sünde ist keine Option für uns, Geschwister. Und wenn du weißt, du bist da auf dem falschen Weg, dann kehr um. Und wenn du jemanden kennst, der auf dem falschen Weg ist, dann sag ihm das oder ihr in aller Liebe. Ich komme zum Schluss. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Die Bibel spricht von Widerstand. Und ehrlich, das haben wir verlernt. Alles, was schwierig ist, was Arbeit macht, was Stress macht, was angreift, ist ganz schwierig für uns geworden. Ach, muss das sein? Konnte es nicht jemand anders für mich übernehmen? Ist da nicht eine andere Möglichkeit? Naja, wenn der Teufel das so will, dann gehe ich halt nicht mehr in den Gottesdienst. Und wenn ihr denkt, dass es schwierig ist, dann sage ich halt auch nichts mehr. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Das ist ein Geheimnis, Geschwister. Ich habe immer gesagt, die Wut ist in meinem Leben persönlich eine positive Eigenschaft. Weil wenn ich wütend bin, ändert sich was zum Positiven. Und dann fange ich an, zum Beispiel zu beten, Satan, der Herr, schelte dich. Was bildest du dir eigentlich ein? Wer glaubst du, der du bist, dass du mich angreifst und meine Frau und meine Kinder? Was denkst du? Wohl wissend, dass das Gebet das ist, was beim Satan die größte Angst erzeugt. Warum steht denn das hier? Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Wenn uns irgendwas passiert, was uns nicht gefällt, hauen wir ab, ne? Diese Fluchtcharakteristik. Hast du gewusst, dass es das beim Teufel auch gibt? Und du hast es in der Hand. Widersteht dem Teufel, dann flieht er vor dir. Wenn du Angstzustände hast, oder egal was es ist, sage ich, entscheide mich dagegen. Teufel, du hast kein Recht, mir Angst zu machen. Das kann sein, dass es dir nicht gleich gelingt. Aber du musst es dir angewöhnen. Du musst sagen, ich mache jetzt da was anders. Schluss. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Widersteht dem Kerl. Weißt du, und dann stehe ich manchmal da und sage, Satan, Christus wird dich mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Und ich sage dir, ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird das größte Moment meines Lebens sein. Halleluja. Und wisst ihr, was passiert? Die nächste Zeit ist Ruhe. Die nächste Zeit ist Ruhe. Es funktioniert. Wenn du dem Teufel widerstehst, dann machst du den Unterschied, Geschwister. Und wenn Christus in dir ist, machst du den allergrößten Unterschied. Deswegen feiern wir zum Beispiel Abendmahl. Christus in uns. Gott möchte Menschen haben, die den Unterschied machen, weil Jesus den Unterschied gemacht hat und macht. Und das muss uns wieder ganz neu bewusst sein. Diese Welt braucht Menschen, die den Unterschied machen. Und die beste Software, die es dafür gibt, ist das Evangelium. Amen.